Im November 2025 durfte ich im Theater des Westens einige der SchauspielerInnen und SängerInnen sprechen, darunter die unvergleichliche Steffi Irmen, bekannt unter anderem aus Romeo und Julia. Die spielt dort die Amme und hat ein Musical mittlerweile mit dem gleichen Titel. Und ich sprach aus Romeo und Julia mit Nathan Jones, mit Selena Dos Santos, die übrigens auch in Wir sind am Leben mitspielen wird, dem neuen Musical am Theater des Westens, und mit Joel Zupan. Es waren sehr spannende und auch sympathische Gespräche mit den Vieren, und nun könnt ihr sie nachhören, die Gespräche hier als Podcast. Wir fangen an mit Steffi Irmen, die ja, wie gesagt, die Amme spielt bei Romeo und Julia, aber auch in dem Musical Die Amme, und sie wird auch im neuen Musical Wir sind am Leben mitspielen. Hier also zunächst Steffi Irmen, dann Nathan Jones, Selena Dos Santos und dann Joel Zupan. Ich bin im Theater des Westens und freue mich, mit einem der ganz großen Stars zusammensitzen der deutschsprachigen Bühne. Es ist Steffi Irmen, und sie spielt die Amme, sowohl bei Romeo und Julia als auch in dem eigenen Stück Die Amme. Grüße dich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ich habe gesehen, du bist eigentlich aus Trier, aber warst schon ganz früh auf der Bühne gewesen, schon beim Karneval und so weiter, und hast anfangs Animateurin werden wollen. Was war das denn genau? Wie kam die Idee da?
Na, ich war immer im Urlaub und das war die einzige Möglichkeit, wo ich Menschen auf einer Bühne gesehen habe, und deswegen war das mein Traumberuf. Ne? Ich wollte einfach Animateurin werden und da auf der Bühne sein. Und dann habe ich kurze Zeit später, also ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 14 oder so, und da habe ich erst mitbekommen, dass es ein eigener Beruf ist, und da hat sich das ein bisschen geändert.
Und hast du eigentlich erst in Anführungsstrichen was Anständiges gelernt, nämlich großen Außenhandelskauffrau bist du geworden, aber Sister Act, glaube ich, war dann, glaube ich, so die Entscheidung, dass du wirklich in Richtung Musical gehen wirst, oder?
Nee, das kam erst später. Also die Entscheidung kam vorher, als ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht mehr, jeden Tag im Büro zu sitzen. Und dann hat mich eine Freundin und Kollegin aus Trier ermutigt, an eine Schule zu gehen, und das habe ich dann gemacht, und dann habe ich mir eine Frist gegeben von 3 Jahren. Wenn ich nach 3 Jahren keinen großen Job bekomme, dann war es ein Fehler, und es war schon fast soweit, also sagen wir 2,5 Jahre habe ich nichts bekommen, nichts, und habe mir schon Gedanken gemacht, werde ich Köchin oder Konditorin, und dann kam wirklich kurz vor Ablauf, also 3 Monate vor Ablauf der 3 Jahre, die ich mir gegeben habe, kam das Jobangebot von Sister Act.
Und du hast dann einiges ja gemacht. Was sind eigentlich vor der Theater des Westens so deine Highlights gewesen? Heiße Ecke habe ich gesehen, warst du, Kinky Boots, hast du davor schon irgendwas, wo du sagst, das war so ein Highlight für dich?
Nee, es hat ja erst mit Sister Act angefangen, ja. Und danach war Kinky Boots, und dann bin ich ins Schmidt-Theater gegangen.
Okay.
Ist noch nicht so lange.
Ja, und dann eben, Romeo und Julia, die Amme, wo man, wenn man das Stück erstmal so kennt, erst gar nicht auf dem Schirm hat, dass das die ganz große Rolle ist, und ich habe es damals gesehen und mir übrig geblieben ist bei mir, trotz aller anderen guten Nummern und Schauspielern, ist die Amme. Hast du dir gedacht, dass die Amme so einschlagen wird?
Nee, gar nicht. Ich weiß noch den ersten Durchlauf, den wir gemacht haben. Da war das plötzlich auch schon so, und ich war, oder wir alle haben damit nicht gerechnet. Also gar nicht.
Wie entstanden deine großen Nummern eigentlich? Hormone und Jungsein, das sind ja wirklich Songs, man immer, das ist ein Showstopper eigentlich im Endeffekt, die immer nochmal sich steigern und nochmal steigern und steigern. Wie entsteht denn eigentlich so ein Song? Ist es eigentlich festgelegt? Haben die Komponisten geschrieben, oder entsteht dann noch sehr viel bei der Probe?
Also Hormone war festgelegt, den gab es schon, und Jungsein haben sie dann quasi für mich geschrieben, und der war im Probenprozess auch noch ganz anders. Also da wusste weder der Regisseur, der war wirklich so, ich habe keine Ahnung, was wir mit diesem Song machen sollen. Und dann gab es irgendwann eine extra Probe, da haben wir uns abends 2 Stunden getroffen mit Peter, Ulf und Christoph, und wir haben, ich glaube, 20 verschiedene Versionen gemacht, 20 verschiedene Reihenfolgen im Song, Strophen andersrum. Wir haben wirklich alles ausprobiert, bis dann diese Version rauskam, die wir jetzt auf der Bühne spielen.
Und dann geschah ja, nachdem das ja schon ein Riesenerfolg war, etwas ganz Besonderes, was ja im Musical-Szene eigentlich nicht so üblich ist. Es gibt ein Spin-off, nämlich die Amme. Ja, wie entstand denn das? War das eine Überraschung für dich, oder brodelte das schon vorher? Wie war das?
Das ist eigentlich aus einem Quatschgespräch raus entstanden, obwohl Quatsch kann man nicht sagen. Ich habe vorletztes Jahr war ich nominiert für die beste Nebendarstellerin beim Deutschen Musical Theaterpreis und habe den nicht bekommen. Und daraufhin wussten Peter und Ulf damals nicht, wie sie mit mir umgehen sollen oder wie sie mit mir reden sollen. Und dann haben sie sich erst 2 Tage später gemeldet und gesagt, dass es ihnen leid tut. Und in diesem Gespräch haben sie dann gefragt, oder sind wir auf das Gespräch gekommen, dass die Texte so toll geschrieben waren an dem Abend von der Moderatorin, das war Katharine Merling. Und ich habe gesagt, ja, das waren Lukas und Franzi, Lukas Nimczek, Franziska Korobka. Und dann haben sie mich gefragt, würden die auch irgendwie Moderationen oder so ein zusammenhängendes Stück schreiben für Marcella Rockefeller? Und dann habe ich gesagt, ja, vermutlich schon. Du weißt, was das kostet? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß in etwa, was vielleicht ein Solo-Stück kostet. Also ungefähr, wenn man 2 Stunden Stück hat. Das habe ich mir nämlich mal irgendwie erfragt, weil ich sowas im Schmidt-Theater mal machen wollte, beziehungsweise im Schmidtchen, weil das ein bisschen kleiner ist. So 100 Plätze. Und dann waren sie so, du wolltest sowas auch mal machen? Ich so, ja klar, natürlich, im Schmidt-Theater wäre das natürlich eine richtig gute Idee. Also ja, aufgelegt. Am nächsten Tag, wirklich direkt nächsten Tag, gab es den Anruf, du, uns geht das nicht aus dem Kopf, dass du, also die Arme, da müssen wir was draus machen. Und dann war ich immer noch so, ja klar. Einen Tag später wieder, morgens um 10, ich lag jedes Mal noch im Bett, wieder angerufen. Du Steffi, wir reden jetzt da mal richtig drauf rum. Und jedes Mal war es so ein seltsames Gespräch, so von wegen, ja, das ist natürlich, ihr redet viel, wenn der Tag lang ist. Das ja. Und dann 2 Tage später, da gab es einen Tag Ruhe und dann einen Tag später gab es wieder einen Anruf. Du Steffi, wir haben die Finanzierung durch. Was? Ja. So ist es passiert. Und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Positiv. Dann hat Lukas mich angerufen. Du Steffi, wir haben hier eine Anfrage für eine Soloshow. Traust du dir das zu? Wenn ja, dann machen wir es. Ich so, ja, traue ich mir zu, aber nur mit euch. Ja, und dann ist passiert.
Und willst du dich schon mal ein bisschen beschreiben? Also es sind, das ist eine Solonummer, aber es sind alles Songs von Plate. Und ja, vielleicht beschreibst du es gerade noch ein bisschen für alle, die es noch nicht gesehen haben.
Also ich kann nicht alles verraten, es wäre langweilig. Ja, genau. Aber ich würde sagen, im ersten Teil geht es viel darum, die Amme ein bisschen kennenzulernen, wo sie jetzt steht. Und dann erzählt sie so ein bisschen rückblickend, also warum die Montagus und die Capulets zerstritten waren, wie die Amme überhaupt zu den Capulets gekommen ist. Und ganz am Ende gibt es dann auch endlich die Geburt von Julia. Und im zweiten Akt gibt es quasi Romeo und Julia aus der Sicht der Amme, was alles schiefgegangen ist und was sie hätte vielleicht anders machen können aus ihrer Sicht. Ja, und dann erzählt sie das traurige Ende halt.
Ja, und ich komme hier aus Freiburg jetzt hier nach Berlin und ich, wenn ich jetzt hier rumlaufe, sehe ich dich überall auf Plakatsäulen. Wie ist es denn für dich, dass du jetzt eigentlich in Berlin überall hängst?
Ja, das kriege ich tatsächlich nicht so mit. Aber ein bisschen habe ich mich an die Amme-Plakate natürlich schon gewöhnt.
Ja, und es entwickelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen weiter. Es gibt demnächst an Weihnachten gibt's sogar noch einen zusätzlichen Song. Also die Show wandelt sich immer so ein bisschen.
Genau, an Weihnachten gibt es ein kleines Weihnachtsspecial. Da wird es ein bisschen weihnachtlicher. Es gibt ja, wie gesagt, einen kleinen zusätzlichen Song. Aber es wird auch zwischendrin ein bisschen weihnachtlich werden.
Okay, ich bin mal gespannt. Ja, und es geht bei dir aber gleich hier weiter. Die Amme ist nicht das Ende, sondern eben der Anfang fürs Nächste. Es gibt ja Wir sind am Leben jetzt im März. Da bist du auch wieder mit dabei. Magst du zu dem Musical schon mal was sagen? Was kann man darüber schon verraten?
Na, es wird ein Stück über die 90er Jahre Berlin. Und ich denke, das ist natürlich eine riesige Bandbreite. Es wird Mauerfall passieren. Es gibt dieser ganze Ost-West-Konflikt. Es gibt viel AIDS-Thematik. Es wird schwer zwischendrin, aber es wird natürlich auch witzig. Das schaffen wir alle immer ganz gut. Aber ich denke, es wird sehr emotional.
Und was hast du für eine Rolle da?
Ich spiele die Rosi Fröhlich. Ich bin Friseurmeisterin aus Wittenberg und ich begebe mich auf die Suche nach meinen Kindern, die die von mir abgehauen sind, sage ich mal.
Wie geht es überhaupt mit der Musical-Szene in Deutschland? Viele Sachen, wir sind überhaupt ja so rüber vom West End und so weiter, aber hier in dem Haus hier, da, das Wessen, stehen ja immer neue Stücke, was ich ja immer ganz cool finde, ich im Endeffekt, dass es nicht einfach nur Stücke sind von woanders. Wie siehst denn du die Musical-Szene in Deutschland?
Für meinen Geschmack darf die sich gerne noch ein bisschen so entwickeln, wie wir das gerade hier in Berlin machen. Also die Menschen oder die MacherInnen, die dürften sich gern ein bisschen mehr trauen. Weil man sieht, ich meine, wenn ich nach London fahre, freue ich mich immer, neue Stücke zu sehen. Und da würde ich genauso gut in Deutschland hin und her fahren, um mir neue Stücke anzugucken. Und ich finde, da ist sehr, sehr, sehr viel Potenzial, wenn man sich traut.
In Deutschland ist immer noch so ein bisschen dieses E und U, ne? Irgendwie mit Opern, Operetten und so weiter. Ich bin ein ganz großer West End-Fan und habe immer das Gefühl, in England, wenn ich da hingehe, dass eigentlich eine Oper, Schauspiel alles nebenher eigentlich läuft, keiner rümpft da die Nase oder irgendwas. In Deutschland denkt man, naja, ist leichte Kost, das Musical, was jetzt eigentlich nicht ist, ist ja eine Königsdisziplin, finde ich ja immer, weil man ja Schauspiel, Musik, Tanz, alles verbinden muss. Hast du das Gefühl, das wandelt sich da jetzt ein bisschen was in Deutschland, dass man das auch ein bisschen mehr anerkennt, dass es eigentlich was ganz Großes ist und nicht einfach nur so ein Nebenprodukt?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe jetzt gerade das erste Mal letzte Woche auf einer Bühne gehört, diese Buchstaben vor der Unterhaltung. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Und ich glaube, es braucht noch sehr viel Zeit, bis diese Unterschiede nicht mehr so sind, bis es dieses Naserümpfen nicht mehr gibt.
Jetzt bist du ja in Deutschland schon ein richtiger Musical-Star, also wie einer ganz großen, den Namen, den man auch so kennt. Was wünschst du dir denn für die nächsten Jahre? Hast du irgendwie so Ziele, wo du sagst, ja, das will ich unbedingt gern spielen? Oder, ich meine, E-Musik ist mittlerweile für dich auch geschrieben, mehr oder minder. Wie siehst du deine Zukunft so ein bisschen? Was würdest du dir wünschen?
Oh, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Also ich bin niemand, der jetzt sagt, ich möchte noch irgendwo in ein anderes Land oder so. Das habe ich gar nicht. Mhm. Ich freue mich, dass es so läuft, wie es läuft, und ich würde mich freuen, wenn es weiterläuft.
Also dann hoffen wir, dass es noch lange, lange weiterläuft. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Heute Abend geht es weiter mit der Amme, nicht wahr?
Absolut. In 2 Stunden muss ich bei mir in der Garderobe sitzen und dann wird sich eingesungen und warm geblubbert und dann geht's los.
Und ich bin gespannt, sitze in der dritten Reihe und bin sehr gespannt auf den Abend. Vielen Dank, alles Gute dir weiterhin privat, wie auch beruflich natürlich, und dann ein toi 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 für heute Abend.
Vielen, vielen Dank und viel Spaß heute Abend.
Danke dir. Des Westens und freue mich gerade, vor mir sitzt Nathan Jones. Er ist Musical-Schauspieler, hat in Berlin auch Musical studiert, hat in Theater des Westens schon gespielt, bei Rum und Julia den Tybalt, Cava Mercutio und Cava Pater Lorenzo, und mittlerweile dann zwischendrin auch noch in Kudamm 59 hat er mitgespielt, und jetzt mittlerweile ist er die Hauptrolle von Mercutio, der Erstcast, und Romeo Cava. Und erstmal herzlich willkommen bei der Schwulenwelle, Nathan Jones.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön, dass du da bist. Ich habe auch gehört, du bist aber schon viel länger hier mit dem Theater des Westens verknüpft, denn du hast ja früher schon mal in einem Chor hier gesungen, und zwar im Glockner von Notre Dame, stimmt das?
Wow, ja, sehr gut recherchiert. Ja, so bin ich zum Musical gekommen tatsächlich. Das war meine erste richtige Berührung mit Musical, 2017, glaube ich. Und bin über Umwege und Zufälle in diesen Chor geraten, ehrlich gesagt. Und da wusste ich noch gar nicht, was mir damit so blüht, mit allem, was danach so folgte, mit irgendwie Musical und Studium und allem.
Ja. Hast du noch Erinnerungen dran, wie das damals war für dich, da, als du dann noch sehr jung warst damals und hier im Theater des Westens gesungen hast?
Also ich wusste, dass ich vorher nicht so ganz wusste, was das bedeutet. Während der Proben habe ich mir da nicht so super viele Gedanken drüber gemacht. Und dann gingen die ersten Shows irgendwie relativ schnell los. Und ich war, glaube ich, so eine Mischung aus überfordert, überwältigt und sehr schnell sehr begeistert. Vor allem, ehrlich gesagt, von den professionell Darstellenden damals auf der Bühne, die gespielt haben. Ja, es ist lustigerweise bis heute so, dass wenn ich ins Theater komme und den Geruch von diesem Theater wahrnehme, ich mich dahin zurückversetzt fühle, weil das irgendwie Gerüche ja immer so verbindend und so erinnerungstreibend sind. Ja, also es war schon eine wirklich echt prägende Zeit.
Aber ich habe gehört, zum ersten Mal gespielt hast du den Schornsteinfeger sogar im Kindergarten, aber danach war gar nicht so der Weg erstmal Richtung Theater, ne? Bis zu dem Chor. Also am Anfang hast du gar nicht so in die Richtung als Kind weitergedacht, oder warst du auch in Theatergruppen, im Theater, in der Schule früher und so weiter?
Im Theater war ich nie. Ich habe immer viel Musik gemacht, irgendwie meine ganze Kindheit durch, und ehrlich gesagt Instrumente gespielt, selber beigebracht, einfach da irgendwie ein Interesse für gehabt. Aber Richtung Bühne und irgendwie öffentlichen Sachen, so Richtung Kunst, habe ich gar nichts gemacht. Und hatte in der Schule dann aber Musikleistungskurs, was ich dann auch wieder abgewählt habe. Aber es war irgendwie alles immer so ein bisschen in die Musikrichtung. Und wusste nach der Schule erst nicht so ganz, was ich machen will, und habe eine Ausbildung als Tonmeister in Anführungszeichen gemacht. Also mehr Richtung Tontechnik und Aufnahmetechnik und solche Sachen. Und das mit dem Musical, wie vorhin gesagt, kam tatsächlich eher zufällig und war so ein Zufallstreffer.
Und dann bist du hier auch ganz normal zur Audition gegangen hier, und dann bist du erstmal gecastet worden, oder wie kamst du hier dann hier an, das Theater des Westens?
Ja, ich im dritten Jahr meines Studiums war Kudamm 59 ausgeschrieben, und das war die erste Audition, wo ich war, weil ich davor in der Uni war und noch gar nicht so Richtung professionelle Jobs geguckt habe. Aber ich kannte 56, fand's toll und dachte irgendwie, hey, geh doch einfach mal hin und bewirb dich, und war da und hatte eine sehr freundliche, wahnsinnig sympathische Erfahrung, ehrlich gesagt. Und die meinten damals, wir finden dich toll, aber wissen für 59 irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so ganz genau. Aber komm doch mal zu Romeo und Julia ins Finale. Wir suchen noch Leute, die wir nachbesetzen müssen. Sprich doch gerne mal vor. Und das war dann super viel Material in super wenig Tagen. Also irgendwie 5 Songs halt für diese 3 Rollen. Und ich alles vorbereitet. Und da haben die gesagt, wir würden dir super gerne die Chance geben, dass du das mal ausprobierst und dass du zu uns kommst, wofür ich sehr dankbar bin. Und darüber bin ich ans Theater gekommen. Zu 59 habe ich mich dann relativ proaktiv nochmal, bin ich auf die zugegangen, meinte, hey, ich weiß, dass ihr nachbesetzt, ich weiß auch, dass ich mich schon mal beworben habe, aber hier sind Videos für alle Rollen, die gerade offen sind. Ich schicke euch einfach was, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich in Erwägung zieht. Und darüber bin ich dann zu 59 gekommen. Also ja, sehr glückliche Zufälle und total glückliche Fügungen irgendwie damals.
Ja, Romeo und Julia ist ja ein Erfolgsmusical. Was glaubst du, was da so das, warum läuft das so gut? Ich meine, Shakespeare-Texte kommen drin vor. Also das sind Shakespeare-Texte, die sind moderne Musik, es hat Aktualität, es hat auch viele queere Themen und so weiter. Was glaubst du, was die Leute so fesselt an dem Stück?
Ich glaube genau das, dass es alles ist irgendwie. Es ist dieser, also den Namen kennt jeder, den Text kennen viele wahrscheinlich irgendwie aus der Schule. Dazu sind es halt Peter und Ulf und Rosenstolz mit der Musik, was, glaube ich, viele Leute catcht. Es sieht toll aus. Es sind halt wirklich viele verschiedene Themen über diese jugendliche, sehr intensive Liebe und auch Verlust relativ früh. Es sind queere Themen dabei. Es geht viel um Emotionen vor allem. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Mischung einfach aus den vielen Sachen das Musical sehr besonders macht. Deswegen finde ich es zumindest so besonders.
Und du kennst ja jetzt auch viele Rollen, weil du ja vorher eben schon Tybalt gespielt hast und eben dann Mercutio, Pater Lorenzo und so weiter und jetzt Mercutio natürlich auch. Ja, welche Rolle gefällt dir am besten? Wahrscheinlich Mercutio jetzt oder welche ist deine Lieblingsrolle von den ganzen?
Das kann ich irgendwie schwer beantworten, Lieblingsrolle. Also es machen alle wahnsinnig viel Spaß. Ich mag Mercutio sehr gerne, wegen der Ambivalenz, die der hat, weil der immer so nach vorne ist und viel raus und nicht viel denken und Hauptsache reden und laut und in dem im Inneren eigentlich so viel passiert gleichzeitig. Und der, glaube ich, ein ganz nachdenklicher Mensch ist mit vielen inneren Kämpfen, Zwiespalten irgendwie. Das ist toll, das mag ich wirklich sehr gerne. Ich finde Romeo super zu spielen, weil der eben auch diese wirklich existenziellen Fragen verhandelt, die ich aus meiner Jugend auf jeden Fall natürlich auch kenne und auch immer noch kenne. Also man verliebt sich ja immer wieder oder verliert jemanden oder muss Entscheidungen treffen, dessen gehend. Und deswegen kann ich das irgendwie schwer entscheiden, weil die alle so existenziell verhandeln. Und das mag ich einfach immer gerne beim Theater.
Hier bei dem Theater ist natürlich immer so, das sind sehr, wir haben Coverrollen. Was heißt das eigentlich? Coverrollen, ist man auch regelmäßig wirklich dann mit der Rolle auf der Bühne? Oder wenn jemand ausfällt? Oder ist es fest geregelt eigentlich, wie oft du spielst? Weißt du, wann du den Romeo spielst? Jetzt schon für die nächsten Wochen? Oder wechselt es immer so ein bisschen und muss kurzfristig rüberspringen, die andere Rolle?
Kommt drauf an, wie man es im Vertrag verhandelt, ehrlich gesagt. Also ich habe zum Beispiel keine festen Shows im Vertrag. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ich spiele, weiß ich nicht, zweimal im Monat oder so, sondern ich spiele, wenn die Erstbesetzung krank oder im Urlaub ist oder nicht da ist, dann gehe ich oder das andere Cover auf. Also wir haben pro Rolle immer 3 Menschen, eine Erstbesetzung und 2 Cover und zwischen den Covern wird sehr gleich und fair verteilt, wer wann spielt. Wenn ich mal sage, hey, da habe ich Gäste und ich will super gerne die Rolle spielen, dann kann ich nachfragen, ob das geht. Dann spreche ich das mit meiner Erstbesetzung ab, ob das für den auch okay ist. Dann frage ich im Büro nach, ob das planungs- und besetzungsmäßig aufgeht. Und dann spiele ich oder spiele ich nicht. Ich weiß es meistens immer in der Woche davor, außer ich weiß jetzt, die Erstbesetzung hat dann wirklich 2 Wochen festen Urlaub, dann bin ich mir sehr sicher, da werde ich wohl öfter spielen.
Ja, jetzt bist du ja wirklich mit großen Rollen bereits schon da, das letztens, also im Musical-Bereich ja, ist es ja wirklich einer der Top-Theater überhaupt. Wenn du jetzt dir wünschen dürftest, wie geht's denn weiter? Hast du so Rollen, wo du sagst, da würde ich auch mal gerne mitspielen oder ja, gibt's da so Träume?
Ja, gute Frage. Der große Traum während des Studiums ist ehrlich gesagt direkt in Erfüllung gegangen. Irgendwie hier, wo alles angefangen hat, auch mal professionell zu spielen. Das ist natürlich super. Also da bin ich wahnsinnig dankbar bis heute für. Und fasse es manchmal selber schwer. Ich hatte gestern 2-jähriges Bühnenjubiläum quasi hier am Theater. Ich hatte gestern vor 2 Jahren meine erste Premiere.
Gratulation.
Danke. Nach der Uni quasi. Und das ist ein bisschen unglaublich, dass ich immer noch hier bin und hier sein darf. Das ist echt toll. Träume. Ach, ich träume immer gar nicht so super spezifisch auf ein Stück oder auf eine Rolle hin. Es gibt Rollen, die ich super gerne mal spielen würde, wie Evan aus Dear Evan Hansen, weil ich den Charakter und seine Thematik wahnsinnig spannend finde. ach, es kommt immer darauf an, wie es sich fügt, wie die Musik ist, wie die Leute sind, wo es ist. Also ich bin da immer gar nicht so fixiert auf ein bestimmtes Stück oder eine Rolle, sondern mehr, dass alle Umstände irgendwie gut passen.
Dann erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Heute Abend bist du auf der Bühne?
Ja, heute Abend spiele ich Romeo.
Alles klar, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Aufführung. Ich wünsche natürlich alles Gute, beruflich wie privat natürlich auch. Viele ganz tolle Rollen und danke für das Interview.
Das ist lieb, vielen Dank, wünsche ich auch. Ciao.
Danke, ciao. Ich bin im Theater des Westens. Vor mir sitzt Selina Dos Santos, die aktuell die Julia spielt in Romeo und Julia und im nächsten Musical auch dabei sein wird. Wir sind am Leben. Du kommst einig oder hast studiert in Wien. Warst dann im Festensemble vom Landestheater Linz. Warst dann die Erstbesetzung schon von der Monika im Kudamm 59. Eben die Julia und eben im nächsten Musical bist du auch mit dabei. Ja. Also in allen Musicals in letzter Zeit bist du hier mit dabei. Erstmal herzlich willkommen bei der Schwulen Welle. Grüß dich.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist auf jeden Fall. Ich habe mal gehört, dein Lebensmotto lautet, der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Da muss ich mal nachfragen, warum ist das dein Lebensmotto?
Also Lebensmotto ist vielleicht ein bisschen groß gesagt. Das habe ich bestimmt mal über irgendeinem Fragebogen beantwortet, kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich tatsächlich mal zum Anfang vom Studium beim Auszug, da war ich noch relativ jung und da hat meine Mama mir das als Bild geschenkt und das fand ich irgendwie so schön, weil ich schon denke, dass Tage auch gut starten, wenn man sie gut startet irgendwie. Also das ist so groß gesagt natürlich, aber in kleinen Dingen glaube ich oft, dass das zutreffen kann. Ja.
Ja, wie bist du eigentlich Musicaldarstellerin geworden? Ist es klassisch? Hast du in der Schule schon Theater gespielt oder wie kamst du dazu?
Ich habe tatsächlich ein Theaterstück in der Schule gespielt und zwar Romeo und Julia und auch Julia. Das ist ganz lustig, so klassisch in der Theater-AG irgendwie. Und sonst war ich in der Musikschule bei uns zu Hause und bin da eigentlich über Klavierunterricht relativ lange dann an Gesangunterricht geraten und so, habe auch Ballett getanzt, aber jetzt nie alles drei so mega vereint und habe dann bei Jugend musiziert. Das ist so ein Wettbewerb irgendwie, der in Deutschland stattfindet. Gibt es irgendwie Regionalebene, dann Landesebene und Bundesebene. Habe da so mitgemacht im Musical und fand das irgendwie ganz cool, hat mir irgendwie getaugt und kam da recht weit. Das hat irgendwie gut geklappt. Und dann habe ich tatsächlich einfach dieses gleiche Programm, was ich in diesem Wettbewerb gemacht habe, einfach bei der Aufnahmeprüfung probiert. Wirklich probiert einfach. Und es hat dann geklappt in Wien. Ganz schön. Genau. Also relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Unaufregend, ja.
Ja, und jetzt bist du in Berlin, eben beim dritten Musical bereits schon. Wie kam das damals? Einfach auch nur Audition hier und dann hat es gefunkt und hat wunderbar funktioniert und da bist du einfach im nächsten Stück rein oder musst du jedes Mal wieder Audition machen bei jedem Musical oder wie war das?
Genau, also ich kannte von Kudamm 59 oder auch von Roman Jüller den Regisseur Christoph Drewitz schon aus Linz. Wir haben da zweimal zusammengearbeitet und wir haben uns gut verstanden, konnten gut miteinander arbeiten und so und dann sind wir auch irgendwie mal über Kudamm ins Gespräch gekommen und dann hat er immer gesagt, hey, ich glaube, das wäre voll die coole Rolle für dich. Und dann bin ich aber ganz klassisch einfach zur Audition gegangen, durch zwei Durchläufe, wie das halt so ist. Und habe das so ein bisschen, ehrlich gesagt, gegen meine Erwartungen gekriegt auch. Und zumindest, dass das direkt so groß wurde irgendwie. Und das bin dann auch für Julia zur Audition gegangen, ganz normal. Und auch das, also die kannten mich natürlich schon und wussten, was sie erwarten. Und klar ist das dann immer so ein bisschen von, dass man vielleicht auch, da gab es dann irgendwie den Wunsch von Peter und Ulf, die gesagt haben, hey, willst du da nicht zur Audition kommen für? Wir glauben, du wärst voll die tolle Julia, würden dich da voll gern für haben. Aber hab dafür dann auch quasi vorgesungen. Genau, ja.
Und auch beim aktuellen Musical dann auch, also Wir sind am Leben, kommt ja im März, da haben wir ja schon verraten, da auch ganz normal Audition gehabt oder hast du da profitieren können, ein bisschen auch, dass du halt jetzt schon so lange hier so toll spielst?
Tatsächlich ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich davon profitiert habe, genau, nee, also wie das, genau, ist ja ein bisschen so wie dann, ich sage immer, ich bin zum zweiten Mal jetzt gerade fest an einem Haus, in Linz war ich so fest für 4 Jahre und dann jetzt irgendwie bin ich auch so durch alle Musicals dann so mitgegangen und habe davon, da war so von Anfang an klar, hey, wir wollen da ein Stück schreiben über dieses und dieses Thema und wir haben da eine Rolle, die wir glauben sehr gut passt. Und das wurde dann auch, das ist wirklich so ein Geschenk, ein bisschen adaptiert, würde ich sagen. Also schon auch geguckt, die ist zum Beispiel genauso alt wie ich bin und solche Sachen. Also das ist irgendwie ganz toll. Das ist natürlich für mich eine große Ehre, dass die das einfach dann so, für, groß gesagt in Anführungsstrichen, für mich geschrieben haben. Genau.
So soll es sein. Ja, aber gehen wir nochmal zurück zu Roman Julia. Warum glaubst du, dass Roman Julia denn so ein Riesenerfolg ist? Es läuft ja jetzt schon sehr, sehr lange und ja, die Fans sind begeistert. Ja, was glaubst du, was ist das Erfolgsgeheimnis von dem Ganzen? Es ist ja ein bisschen Shakespeare auch wirklich noch drin, von den Texten her. Lieder sind natürlich moderner. Es hat auch Bezüge zur Aktualität. Ja, was denkst du, was ist da für die Erfolgsformel?
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Mischung von ja irgendwie nicht nur ein bisschen Shakespeare, sondern einfach ganz originalen Texte davon mit moderner Popmusik, zu der irgendwie vielleicht jeder ganz gut so einen Zugang findet, dass das was ist, was Leute auf jeden Fall catcht. Also dass Leute sich da angesprochen fühlen, dass man so das Thema irgendwie ganz gut nahebringen kann. Natürlich kennen viele die Story und wissen irgendwie, was passiert. Aber wie das dann irgendwie bei jedem so ist, hat man, oder glaube ich bei vielen, dass man nochmal dachte, ah, wer ist noch halt so Mercutio und wer heißen die nochmal irgendwie so in die Richtung. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Nostalgie vielleicht ist von, dass man die Geschichte irgendwie in der Schule gelesen hat oder irgendwie so die meisten, schätze ich. Und dass man sich da so ein bisschen dran erinnert fühlt und dann aber eigentlich merkt, oh Mann, das ist eine ganz schöne zeitlose Sache, die der Shakespeare da geschrieben hat und kann man irgendwie sehr gut ummünzen, auch auf noch heute. Und wie viele Konflikte gibt es auf der Welt, die damit irgendwie noch zu tun haben? Und glaube, dass das was ist, was für Leute sehr ansprechend ist. Mhm. Genau.
Übrigens, kleiner Fun-Fact, bei uns in der Gegend von Freiburg gab es auch eine Roman-Julia-Aufführung, ganz normales Stück. Mhm. Da haben sich Leute am Ende beschwert, dass die sterben und haben gesagt, das gibt es ja gar nicht. Und wie, das hätte man vorher wissen müssen. Gab es hier auch schon mal, dass Leute gesagt haben, nanu, ich wusste gar nicht, dass es so tragisch wird?
Also das auf jeden Fall schon. Ich habe das noch nie selber gefeedbackt bekommen, aber ich habe schon mal gehört, dass im Publikum saß jemand und dann hat irgendwie Reihe dahinter gesagt, ja, was passiert jetzt, wenn er sich jetzt umgebracht hat, ist jetzt aus? Und dann hat irgendwie seine Frau so gesagt, na, sie bringt sich ja jetzt auch noch um. Und dann war so, ach so, also das irgendwie schon. Ich sag immer, wenn ich am Ende, gibt's ja natürlich diese große Szene, wo man sich als Julia dann erdolcht. Und ich sage immer, wenn ich im Publikum höre, wenn das passiert, dann habe ich einen guten Job gemacht, weil das ja irgendwie das ist, was man trotzdem erhofft zu erzählen, dass die meisten wissen, was passiert, dass man aber trotzdem so mitgenommen ist, dass man am Ende denkt, mach nicht, oh nein, irgendwie. Und das, genau, das ist ein ganz schönes Gefühl, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben gesagt, du bist im nächsten Stück ja mit drin. Wir sind am Leben. Es gab auch schon eine Pressekonferenz neulich. Ja. Kannst du schon ein bisschen verraten? Gibt es auf die Proben schon? Oder wann geht es da los? Und um was wird es denn gehen? Ich weiß, so 90er Jahre auf jeden Fall. Kannst du ein bisschen schon was erzählen?
Ja, also es laufen noch keine Proben. Wir proben erst ab Februar. Das heißt, wir hatten schon mal so ein Reading. Das ist ganz oft so, dass man irgendwie das Stück ein bisschen workshopmäßig schon mal durchschaut. Da ändert sich immer noch vieles danach. Das heißt, ich bin natürlich auch irgendwie gar nicht so auf aktuellem Stand, aber es geht vor allen Dingen um so ein, es geht um Zusammenleben von verschiedenen Charakteren, die so in dieser Zeit um die Wende oder kurz nach der Wende in so einem Konsum, das waren ja damals einfach so wie Lebensgemeinschaften und so kleine Kommunen irgendwie, die da in so einem besetzten Haus wohnen. Also es geht natürlich viel auch um Widerstand irgendwie in der Zeit. Es gibt ein ganz großes Thema, das AIDS ist. Also es gibt auch jemanden, der an AIDS erkrankt in dem Stück. Was das für Auswirkungen hat, wie Leute damit umgegangen sind, wie viele Leute damit auch nicht umgegangen sind. Also das war für mich sehr spannend. Ich bin ja kein richtiges Kind der 90er. Ich bin erst Ende der 90er geboren und habe das natürlich nicht so mitgekriegt. Aber das ist eine ganz berührende Zeit ja irgendwie war von, wer wurde allein gelassen, wer wurde... Also natürlich gab es da eine große Diskriminierung auch drüber, über AIDS und auch über Homosexualität. Und das war einfach ein Riesending. Darum geht es viel. Es geht so ein bisschen, kleine Coming-of-Age-Stories auch drin und so ein bisschen irgendwie alle, die sich so zurechtfinden. Das ist ganz spannend, immer wenn Leute, die das so wirklich, zum Beispiel Ulf Leo Sommer, der ist aus dem Osten dann in den Westen gekommen und der sagt immer, dieses erste Jahr war für mich wie so ein Fiebertraum im Westen irgendwie, also wie so ein, das, es war alles irgendwie möglich und es war alles krass und irgendwie so ein bisschen, als wäre er völlig in so einer anderen Sphäre und das ist, glaube ich, eine Geschichte, also oder von einem Vibe und einem Feeling, das man da herstellt, das wahnsinnig schön zu erzählen ist, glaube ich, ja.
Und deine Rolle ist die Nina. Was wird die im ganzen Zusammenhang für eine Rolle haben?
Die ist aus dem Osten geflohen. Mhm. So classic irgendwie im Trabi-Kofferraum rüber. Zumindest bisher. Mhm. Kann sich ja immer alles noch ändern. Und die möchte Popstar werden. Also gab es natürlich auch viele, die irgendwie da so ihr großes Glück versucht haben. So ein kleines bisschen die Rosenstolz-Story ist das. Also so ein bisschen irgendwie... ich mache hier mein eigenes Ding und dann gibt es irgendwie Manager, die sagen, ja, du musst es aber hier weniger anziehen und irgendwie so in die Richtung. Und wie viel, meine große Frage ist so ein bisschen, wie viel verkauft man sich und seine Familie und seine FreundInnen für die Karriere? Das ist so mein Kernthema irgendwie. Und wie viel erreicht man am Ende damit auch? Genau.
Und wenn das Stück jetzt dann im Februar geprobt wird, ändert sich da eigentlich noch sehr, sehr viel? Du hast jetzt einige mitgemacht hier. Entwickelt sich da noch sehr viel, dass man sagt, man wirft es doch um, funktioniert so nicht und so weiter? Oder ist es schon so festgesetzt jetzt praktisch?
Auf jeden Fall. Also was ich aus Erfahrung sagen kann, ist, bei Kudamm 59 haben wir jetzt einen Tag vor der Premiere das Opening geändert, also die Anfangsnummer. Es kann sich wirklich immer ändern, ja.
Okay, und wann geht es nochmal genau los? Geht im März los, ne?
Genau, wir spielen, also die Premiere ist am 21. März. Genau, und dann ist das schon relativ durch irgendwie. Genau, dann spielst du den Rest des Jahres irgendwie und genau, mal gucken.
Ist dann noch gleichzeitig mit Rom und Julia? Hast du dann Doppelbelastung auch?
Nee, ich bin dann aus Rom und Julia raus. Dann geht Rom und Julia ja auch auf Tour und so. Genau. Mhm. Ich bin nicht mehr da, während wir auch anfangen zu proben und so. Da bin ich ganz froh, dass ich da mir ein bisschen Pause verhandelt habe. Mhm. Das ist ganz gut.
Alles klar. Da wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiter mit der Julia natürlich auch. Und natürlich dann natürlich auch mit der Nina in Wir sind am Leben ab dem März. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich wünsche natürlich alles Gute, bewahrt wie beruflich und ja, alles Gute, ja.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön. Vielen Dank.
Danke dir. Ich sitze jetzt gerade im Theater des Westens. Vor mir sitzt Joel Zuban. Joel spielt in Romeo und Julia zwar zwei Rollen, einmal den Todesengel und als Cover die Lady Carbolet. Erstmal herzlich willkommen. Hallo Joel.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, Joel, ich habe einiges so ein bisschen bei dir schon mal ein bisschen gelesen. Du bist ja Countertenor, etwas ganz Besonderes ja, was ja nicht sehr viele Menschen eigentlich können. Wie bist du eigentlich zu der Stimme gekommen? Ist es etwas, was man sich antrainiert? Ist es etwas, was man schon kann irgendwie und es dann einfach perfektioniert? Oder wie geht man da ran bei der Ausbildung?
Also ich glaube schon, dass anatomisch da ich vielleicht Möglichkeiten habe. Ich habe es nicht wirklich selber, also ich habe selber nicht so eingeordnet. Das war dann im Studium, dass meine Gesangslehrerin irgendwann gesagt hat, hör mal, das musst du auch machen mit dem Countertenor, lass uns das auch noch parallel ausbilden. Und so kam ich irgendwie dazu.
Jan, ich habe gehört, dass du ja ursprünglich ja eine strenge Erziehung eigentlich hattest und eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen solltest und dann auch Textil- und Bekleidungstechnik auch erstmal gelernt hast. Wie kamst du denn eigentlich dann zum Musical? War das dann irgendwie plötzlich ein Ausbruch oder wie kam das?
Als ich jünger war, so in der Pubertät, gab es so eine Musical, AG-Musical-Verein bei uns in Bocholt. Und da war ich ein bisschen und dann, ich wollte eigentlich schon immer Sänger sein. Das wusste ich schon, seitdem ich klein bin. Aber dann waren alle so, nein, mach was Gescheites, damit verdienst du kein Geld. Und ich kam auch aus einer Familie, wo das Geld eher sehr knapp war. Und da hat die Drohung gut gewirkt. Und dann irgendwann ja, habe ich erst eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich was anderes studiert, also Textil- und Bekleidungstechnik studiert. Und dann irgendwann im Studium habe ich im Internet irgendwie gesehen, eine Werbung, nur noch 2 Tage Bewerbungsfrist für Musicalstudium. Und ich dachte irgendwie, nur noch 2 Tage. Und das hat irgendwie funktioniert, dieses 2 Tage. Ich habe mich einfach angemeldet und dann hatte ja noch gar keinen Unterricht bis dahin und dann bin ich in der Aufnahmeprüfung relativ weit gekommen und dann haben sie dort gesagt, hör mal, alles super, aber du bist noch nicht ganz so weit, aber nimm mal Unterricht bei den und den LehrerInnen und dann wurde ich so auf LehrerInnen verwiesen und da habe ich dann angefangen mit Unterricht und da habe ich noch 2,5 Jahre Aufnahmeprüfungen gemacht, bis sich jemand erbarmt hat, mich aufzunehmen.
Ja, und zwischendrin warst du ja auch noch in einer Castingshow, The Voice of Germany, im Viertelfinale hast du erreicht, also warst du erfolgreich. Hat es dir auch sehr viel geholfen, dann ein bisschen auch zum Musical zu kommen oder ist es ein Nebenzweig gewesen?
Das war ein ein bisschen ein Nebenzweig im Studium, weil ich ja während der Corona-Pandemie noch studiert habe und wir konnten nicht mal in die Uni gehen. Wir standen dann immer alle vor Zoom in der Kamera in unseren Schlafzimmern und haben da Ballett gemacht irgendwie. Und so war halbwegs Unterricht und mir war so langweilig und ich wollte einfach auf eine Bühne. Und da habe ich mich bei The Voice beworben gehabt, aber dann hatte ich nicht zurückgehört in dem Jahr. Im nächsten Jahr kam dann irgendwann eine Mail: Hey, du bist dabei. Und ich war so: Hey, ich habe mich doch gar nicht beworben. Und die so: Ja, also irgendwie bist du jetzt hier reingerutscht. Und ich so: Ich habe gar keine Zeit dieses Jahr. Und die so: Oh, dann schauen wir mal. Und dann haben die echt noch Termine auch hin und her geschoben für mich. Also die sind eh bei The Voice alle super, super nett. Ich würde sie jedem empfehlen, sofort dahin zu gehen. Wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, ganz liebe Leute, ganz tolle Chance. Und dann war ich dort und es hat einfach furchtbar viel Spaß gemacht. Und im Nachhinein doch hat es mir auch für Musical ein bisschen geholfen. Ich wurde viel gesehen und dann kannten hier im Business Leute, die mich vorher nicht kannten, dann schon. Es ist natürlich schön, dass ich aus dem Studium komme und direkt schon ein paar Leute was von mir gesehen haben. Ich habe zum Beispiel bei The Voice Frankenfurter gemacht und den konnte ich dann direkt nach dem Studium spielen, weil ein Theater gesehen hat: Ah, wir haben das da gesehen, es passt, machst du super, und haben mir dann die Rolle gegeben. Das ist natürlich richtig toll.
Ja, jetzt hast du zwei Rollen hier, also eine als Hauptrolle, also Todesengel, dann eben als Cover Lady Carbolet. Ja, Todesengel ist dann auch wirklich Countertenor, da kannst du wirklich dich da in Anführungsstrichen austoben, oder?
Ja, das ist schon eine tolle Chance. Im Musical gibt es ja gar nicht so viele Countertenor-Rollen. Also in La Cage gibt es was, in Chicago und hier bei Romeo und Julia jetzt seit neuestem, und da hört es dann eigentlich schon fast auf. Dann ist es oft, ist Countertenor auch eher als Witz gemeint im Musical leider, und hier ist es ja wirklich mal sehr ernsthaft und schön, da mal richtig rangehen zu können, und eine Rolle, in der es auch darum geht, dass man Countertenor singt, das ist wirklich ein erheblicher Teil der Figur, das erzählt was darüber, und das ist eine ganz tolle Chance, und ich mache das super gerne.
Ja, und hast du eine zweite Rolle eben, auch eine Frauenrolle. Ich habe aber gehört, das machst du so sehr, sehr gern. Du hast doch gesagt, Sally Bowles wäre mal eine Rolle, glaube ich, habe ich gehört und so weiter. Ja, wie gehst du an die ran und warum macht es dir Spaß? Ist es einfach, weil man da sehr viel mehr spielen kann als in einer Frauenrolle, oder woher kommt das?
Also ja, es stimmt, Frauenrollen machen mir ganz besonders viel Spaß. Ich glaube, da zählt auch, ich identifiziere mich als non-binär, diese Seite von mir einfach da auch ausleben zu können. Also das ist nah an mir dran. Ich finde Probleme von Frauen im Musical sehr, sehr viel interessanter und spannender. Die sind eigentlich immer viel existenzieller. Bei Männern geht es oft um Sex, kriege ich die Frau, und oder Krieg, keine Ahnung, Krieg, weil irgendwelche Männer sich gestritten haben, nervt mich eigentlich so. Bei Frauen geht es einfach um tiefere Sachen oft. Da kann man in Abgründe tauchen. Das ist spannender, die Rollen zu erarbeiten. Und jetzt auch bei der Lady Carbolet, ich finde es einfach so spannend für sie. Man könnte ja erstmal denken, sie ist die Böse hier im Stück. Aber wenn man sie anguckt, in der Zeit, in der sie groß geworden ist, wie sie Julia sagt, als einzigen Rat halte ich an die Reichen, dazu sagen, ja, sagt sie, weil sie böse ist oder dumm, das finde ich schwierig. Ich glaube, das ist wirklich, der kommt von Herzen, der Rat. Weil was bedeutet es, wenn du jetzt nicht reich heiratest in dieser Zeit als Frau? Schwierig. Auch in der Szene, wo Julia dann verstoßen wird von ihrem Vater und es da den kurzen Moment gibt des Haderns für die Lady, weil es bedeutet, ja, stellt sie sich jetzt wirklich öffentlich gegen ihren Mann und stellt für ihre Tochter, was bedeutet das für sie selber, was sie sich vielleicht selber hart erarbeitet hat, diese gesellschaftliche Stellung, es könnte bedeuten, dass es für sie um Leben und Tod geht, sich hinter ihre Tochter zu stellen. Also ich finde das einfach so spannende Fragen, und diese Fragen, die muss man nicht so oft beantworten, wenn man eine Männerrolle spielt.
Das ist wahr, genau. Was spielst du denn eigentlich lieber? Gibt's da eine, ist dir egal, welches des beiden spielst, oder lieber den Todesengel oder lieber die Lady Carbolet?
Also, das ist gut, dass du das Wort spielen sagst, denn der Todesengel, der spielt zwar ein bisschen was, aber er ist eher ja statisch und steht eher und singt dort, wo er steht, und er steht ja ganz über den Dingen. Das heißt, er hat nicht so großes Konfliktpotenzial selber in der Rolle. Das heißt, zum Spielen Spielen macht mir Lady Capulet wirklich deutlich mehr Spaß. Zum Singen finde ich beide einfach wirklich, wirklich toll. Und ja, aber die Lady, die liegt mir schon wirklich sehr am Herzen. Aber den Todesengel liebe ich auch.
Was denkst du eigentlich, was ist der große Erfolg eigentlich an Romeo und Julia? Ich finde es ja spannend, es gibt da Texte von Shakespeare mit drin. Es ist moderne Musik im Endeffekt. Es geht auch in die Moderne am Ende. Und es hat auch viel Queeres natürlich auch. Mercutio, der sich ja auch schon Romeo verliebt und so weiter. Was glaubst du, was ist die Erfolgsformel von Romeo und Julia eigentlich, dass es auch so gut läuft?
Also ich glaube, es ist die Zugänglichkeit. Und ich finde, das machen Peter und Ulf Leo Sommer und Peter Plate. Die machen das eh sehr, sehr gut. Ich finde, Zugänglichkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Man versteht es. Hier wird einem nicht ein richtig und falsch aufgetischt. Hier wird einem als Zuschauer nicht erklärt, du musst es so machen und du musst es so machen. Hier werden einfach Gegebenheiten so hingestellt, wie sie sind. Und davon kann man dann was mitnehmen oder nicht. Die Möglichkeit liegt beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin. Man wird hier nicht belehrt. Und ich finde, das macht es aus, dass man hier auch drin sitzen kann. Man kann sich eigentlich fast schon entscheiden. Möchte ich das jetzt hier politisch? Also bin ich jetzt gerade in einem Space, wo ich das politisch sehen kann, weil da gibt es ganz viel in diesem Stück. Aber ich kann es auch einfach als Show genießen, wenn ich möchte. Und ich glaube, das kann jeder verstehen, egal ob jung und alt, egal welcher sozioökonomischer Hintergrund da vielleicht hintersteht. Das ist wirklich für alle Leute und für jeden ist da was dabei. Jeder kann sich da was mitnehmen. Wirklich jeder kann da berührt werden. Jeder und jede. Und ich glaube, das macht den Erfolg aus.
Ja, im Moment spielt ja jemand anders sogar den Todesengel. Das ist gerade Besuch. Wie ist es eigentlich? Du hast nämlich gerade den Conchita Wurst spielt praktisch, also Tom Neuwirth. Wie ist es denn, wenn jemand anders gerade die Rolle von dir eigentlich spielt und hast du da eben auch Kontakt und ausgetauscht dich?
Ja, ich finde es richtig toll, dass Tom gerade da ist, weil ich liebe es, wenn ich jemand anderem zuschauen kann, dann nochmal, wie er die Rolle, die ich auch spiele, interpretiert, weil ich kriege dann einfach nochmal ganz neue Eindrücke und ich habe Toms Premiere hier gesehen, der hat nochmal ganz neue Sachen gemacht und da war ich so, das ist super, das merke ich mir für mich, das ist ganz toll. Wir sind tatsächlich in derselben Garderobe und ich bin ja nur in Anführungsstrichen auf Standby, das heißt, wenn die Lady Capulet nicht da ist, dann spiele ich trotzdem. Wir haben auch schon zusammen gespielt und das war wirklich, wirklich toll und schön. Er ist ein ganz sympathischer, ganz netter Kollege. Wir waren letztens essen, das war einfach fürs Herz. Ich habe ihn wirklich schon sehr gern gewonnen. Ich glaube auch, dass unser Kontakt über diese Zeit jetzt hier hinausgehen wird. Der ist einfach ein richtiger Herzensmensch.
Ja, über die Zeit hinaus ist ein ganz gutes Stichwort. Du wirst demnächst nicht nur bei Romeo und Julia zu sehen sein, sondern in einem anderen Musical noch, La Cage aux Voles am Theater am Gärtnerplatz ab 10.12.25. Was spielst du da und auf was freust du dich denn da?
So, bei La Cage aux Folles bin ich ein bisschen reingerutscht. Als die Auditions waren, hatte ich keine Zeit und habe dann quasi, als die Auditions vorbei waren, noch einen Anruf bekommen, hör mal, wir suchen einen Swing. Und ich war noch nie Swing und ich muss auch sagen, ich kann mich eigentlich gar nicht genug konzentrieren für Swing. Swing bedeutet, dass man ziemlich viele Positionen lernen muss und wenn irgendjemand krank ist, muss man auf diese Positionen springen. Und das ist mein Job bei La Cage in München am Gärtnerplatz Theater. Wir haben ja schon mal gespielt in der letzten Spielzeit, das ist jetzt die Wiederaufnahmepremiere und ich werde jetzt in dieser Spielzeit werde ich mindestens 3 Rollen spielen in dem Stück und ich kriege schon ein bisschen Panik, weil in weniger als einem Monat gehen die Proben wieder los und ich bin jetzt schon dabei, mir das Video wieder anzuschauen, mir die ganzen Rollen drauf zu schaffen. Ich habe da eine eigene Rolle, die heißt Hercule und wenn ich dann noch zusätzlich eine andere spielen muss, dann muss ich im Stück mich immer hin und her umziehen, das Make-up wechseln und dann immer hin und her springen zwischen den Rollen. Das ist schon schweißtreibend, ist auch schon passiert und was macht wirklich unheimlich viel Spaß und ich muss sagen, die KollegInnen da, genauso wie hier, sind einfach wirklich furchtbar nett, die brennen da alle so und ich bin so gerne da und ich freue mich wirklich, dass ich hier gerade in 2 Theatern arbeiten kann, wo so eine tolle Atmosphäre herrscht, wirklich so wohlwollend alle und ich liebe es einfach.
Ja, Joel, dann erstmal vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück hier natürlich, auch natürlich in München und bei allem anderen, was du machst. Vielen Dank, dass du uns ein Interview gegeben hast und wie gesagt, viel Erfolg und danke für das Interview.
Vielen Dank und sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.